Einem hartnäckigen Gerücht zufolge beginnt ein neues Jahr am 1. Januar um 0 Uhr. Doch so richtig los geht es doch erst mit der Walpurgisnachtsdemo. Und deshalb beginnt auch unser Jahresrückblick bei Radio Dreieckland genau da.
Auf die kämpferische Walpurgisnacht. Wir sind hier, um uns die Stadt zurückzunehmen.
Laut mit euch schreien, lasst alles raus, eure ganze Wut auf den Kapitalismus, das Patriarchat und all diese Scheiße. Lasst uns schreien, denn wir sind laut und wir sind da.
Was uns das Jahr über in Atem hielt, war aber nicht der Kampf für eine gerechte Gesellschaft, sondern nun schon das zweite Jahr in Folge diese ätzende Covid-19-Pandemie. Ein großes Thema waren bei Radio Dreieckland dann auch die Proteste gegen die Anti-Corona-Maßnahmen, die vielfach mit einer Leugnung der Gefahr einhergingen und auch dem rechten Rand die Möglichkeit boten, sich munter unter das Volk zu mischen. Viele Leute glaubten auch, dass zweite Corona-Jahr hindurch sich eigentlich in einer großen Inszenierung zu befinden. Als Nebenschauplatz tobte die Diskussion, ob man das nun Verschwörungstheorie, Verschwörungsmythos, Verschwörungsnarrativ nennen soll. Wie immer bei Diskussionen um den angemessenen Begriff ging es mitunter emotional zu. Hier ein Interview mit einem Verteidiger der klassischen Bezeichnung Verschwörungstheorie, Professor Michael Butter. Dabei geht es auch darum, was Verschwörungstheorien sind und wie sie sich von anderen festen Überzeugungen abgrenzen lassen. So etwa um die Antwort auf das Gegenargument: Du glaubst doch auch an was.
Die Diskussion um das Wort kann man ja auch vielleicht ein bisschen einen inhaltlichen Einstieg nehmen. Zum Beispiel, was haben Sie gegen Verschwörungsmythen?
Naja, der Begriff Verschwörungsmythos ist aus zwei Gründen nicht so ganz passend für alle Typen von Verschwörungstheorien. Zum einen ist es so, dass Mythos so eine lange Geschichte impliziert. Das heißt, man kann sehr gut von einer Verschwörungsmythos der jüdischen Weltverschwörung sprechen oder dem Mythos der Illuminaten. Aber der Mythos von Corona, was wir erst seit einem Jahr haben, ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht so. Und dann steht Mythos ja implizit immer so im Gegensatz zu Logos, also zu logischem, rationalem. Aber die meisten Verschwörungstheorien wollen ja gerade logisch-rational sein. Gerade in der Corona-Krise sehen wir das ja sehr deutlich. Da werden wissenschaftliche Studien zitiert, da werden Statistiken ausgewertet. Da gibt man sich einen ganz starken wissenschaftlichen Anstrich und über Jahrhunderte waren ja Verschwörungstheorien auch als akzeptierte Wissenschaft angesehen. Insofern trifft Mythos das für manche Verschwörungstheorien, aber eben nicht für alle und insbesondere nicht für die Corona-Verschwörungstheorien.
Das Hauptargument ist ja, dass Theorie sei eine wissenschaftliche, sowas wie eine wissenschaftliche These, die ihre Falsifizierung immer als Möglichkeit ansehen würde, während Verschwörungstheoretikerinnen einfach davon ausgehen, dass sie die Wahrheit sagen oder dass es so ist, die also dieses gar nicht als einen Diskurs setzen, eine These, die man beweisen muss und die man aber auch widerlegen kann.
Also ich glaube, man muss hier unterscheiden einerseits zwischen den Theoretikerinnen und Theoretikern und den Theorien, denn es ist so, dass Verschwörungstheorien sich natürlich wunderbar falsifizieren lassen. Das geschieht die ganze Zeit, das Internet ist voll von ausgezeichneten Debunking-Seiten mittlerweile. Das Problem ist, Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker, wie Sie schon angesprochen haben, akzeptieren diese Falsifikation nicht in den allermeisten Fällen, insbesondere nicht, wenn sie wirklich überzeugt sind von ihren Ideen. Aber das unterscheidet sie jetzt auch wirklich nicht von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder uns im Alltag. Also ein neoliberal argumentierender Wirtschaftswissenschaftler wird niemals akzeptieren, dass eine marxistisch argumentierende Kollegin ihn widerlegt hat. Er wird sagen, du gehst von falschen Voraussetzungen aus und umgekehrt ganz genauso. Und selbst im Alltag, wir sprechen ja auch von Alltagstheorien, ist das eigentlich ganz genauso. Wann ist es Ihnen jemals gelungen, jemanden, auch wenn Sie Ihrer Meinung nach sehr gute Argumente hatten, dazu zu bringen, seine Meinung zu einem Thema, zu dem er vorher schon eine starke Meinung hatte, wirklich fundamental zu ändern? Das kommt eigentlich nie vor.
Aber wo liegt dann das Besondere der Verschwörungstheorien?
Das Besondere der Verschwörungstheorien liegt an den Annahmen, die sie machen. Also Theorie ist ja rein wissenschaftstheoretisch definiert erstmal der Versuch, Erkenntnisse über die Welt zu gewinnen auf der Grundlage von miteinander verknüpften Annahmen, Sätzen, würden die analytischen Philosophen sagen. Und man kann jetzt sagen, die Annahmen der verschwörungstheoretischen Welt Aneignung und Erklärung sind, um mit dem Politikwissenschaftler Michael Bakun zu sprechen, erstens, nichts ist, wie es scheint, zweitens, nichts geschieht durch Zufall und drittens, alles ist miteinander verbunden. Dass das keine Voraussetzungen sind, um die Welt adäquat zu erfassen, das ist dann mal was völlig anderes. Aber das Gleiche gilt zum Beispiel für das ptolemäische Weltbild oder für die Phlogistonlehre, die wir in der Chemie mal hatten, bevor die Leute den Sauerstoff entdeckt hatten. Wir sprechen aber trotzdem noch von Theorien, was diese Gebilde angeht, auch wenn die mittlerweile für uns die Welt nicht mehr erklären. Und bei Verschwörungstheorien ist es eben genauso.
Dann gibt es ja noch den Begriff der Erzählung, der Verschwörungserzählung. Können Sie das vielleicht mal dagegen abgrenzen?
Also Verschwörungserzählung ist kein schlechter Begriff, weil die meisten Verschwörungstheorien sind, das ist einfach nur eine andere Perspektive darauf, auch wirklich Erzählungen, die erzählen heroische Geschichten vom Kampf zwischen Gut und Böse, von der Aufklärung eines diabolischen Komplottes. Deshalb bietet sich das Ganze ja auch für das Kino und für die fiktionale Literatur auch so wunderbar an. Das Problem ist nur, dass so wie der Begriff Verschwörungserzählung verwendet wird, man immer so tut, als hätten die einen die Erzählungen und die anderen, die eben nicht an Verschwörungstheorien glauben, hätten die Fakten. Wir wissen aber aus der Psychologie, aus der Soziologie, aus der Ethnologie und aus jeder Menge anderer Disziplinen mittlerweile, dass wir alle die Welt über Erzählungen wahrnehmen. Das heißt, man müsste dann von Verschwörungserzählungen und nicht Verschwörungserzählungen sprechen. Das passiert aber nicht, sondern man spricht eben immer nur von den Verschwörungserzählungen und erkennt nicht an, dass wir alle die Welt über Narrative wahrnehmen. Und dann kommt noch hinzu, dass so eine neuere Form in der Verschwörungstheorien auftreten, nämlich so ganz kurze Behauptungen bei Twitter und anderen sozialen Medien, die insbesondere für populistische Diskurse ganz, ganz wichtig sind, sich mit diesem Erzählungsbegriff nicht so richtig erfassen lassen. Insofern ist der auch wieder nicht schlecht für eine ganze Reihe von Verschwörungstheorien, aber taugt meiner Ansicht nach eben halt auch nicht so zum Oberbegriff.
Nun sind wir dann noch auf was anderes nebenbei gekommen, auf dieses Gut-Böse-Schema, das übrigens auch abgrenzt vom Mythos. Also in der vorchristlichen Zeit waren Mythen ja wohl nie auf Gut-Böse aufgebaut. Aber bei den Verschwörungstheorien ist das eigentlich auch ein integraler Bestandteil, dass es immer um das total Böse zumindest geht, vielleicht auch um das total Gute.
Ja, im Grunde ist das auch ein integraler Bestandteil von Verschwörungstheorien. Also es gibt ja eine andere sehr, sehr gute Definition von dem englischen Historiker Jeffrey Cubitt, der sagt, Verschwörungstheorien zeichnen sich auch wieder durch drei Charakteristika aus. Intentionalismus, also sie nehmen an, alles wurde geplant, das haben wir bei Bakun auch. Dann Okkultismus, sie gehen davon aus, nichts ist, wie es scheint, die Dinge geschehen im Verborgenen. Auch das haben wir bei Bakun, nur dann eben rückt Cubitt eben gerade den Dualismus zwischen Gut und Böse in den Vordergrund. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil das eigentlich in den allermeisten Verschwörungstheorien wirklich so ist, dass die Verschwörer als von Grund auf böse und verkommen imaginiert werden. Deshalb wird denen ja auch immer so sexuelle Devianz unterstellt und all sowas, was wir bei QAnon-Verschwörungstheorien haben, während die Opfer der Verschwörung und die Aufklärer als das reine Gute erscheinen. Das ist also auch ein Aspekt, den man da wirklich noch dazu zählen könnte zu den Charakteristika von Verschwörungstheorien.
Soweit in unserem Jahresrückblick das Gespräch mit Michael Butter. Ob wir nun an die große Verschwörung geglaubt haben oder nicht, gelitten haben wir alle unter Corona und unter Maßnahmen gegen Corona. Eine Gruppe, die es besonders hart traf, waren Erstsemester. Mein Kollege hat mit einem Erstsemester telefoniert, der sich gut 4 Monate nach Beginn des Wintersemesters darauf freut, endlich mal seine Studienstadt zu besuchen.
Ich spreche mit Otto, einem Studierenden der Politikwissenschaft und im Nebenfach der Psychologie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Aber Otto befindet sich momentan gerade noch nicht in Freiburg. Hallo Otto, wie ist denn gerade deine momentane Wohnsituation, beziehungsweise wo bist denn du eigentlich?
Hallo Flo, also ich bin gerade in Brandenburg. Ich wohne noch bei meinen Eltern, genau, und studiere unten in Freiburg, wie du es gesagt hast.
Und da bist du im ersten Semester, richtig?
Genau, korrekt.
Und wie ist deine Prüfungssituation jetzt am Ende des ersten Semesters an unserer tollen Uni in Freiburg?
Also es unterscheidet sich tatsächlich vom Fach, weil in Psychologie sind es Präsenzprüfungen, die ich habe, nämlich genau 2. während in Politikwissenschaften ich auch zwei Prüfungen habe, die aber online stattfinden sollen. So gesehen ist mein Ziel, jetzt darunter zu kommen für die zwei Präsenzprüfungen.
Wie fühlt sich das denn einfach an, dann hier runterkommen zu müssen? Ich weiß nicht, wie viele, hunderte Kilometer?
Ja, sagen wir mal einfach so, ich persönlich habe mich da echt durchringen müssen, weil ich in Brandenburg jetzt seit 3-4 Monaten also wirklich gar keinen Kontakt mehr zu meinen Freunden hatte. Ich habe überall eingespart, wo es ging. Eben auch meine Großeltern konnte ich nicht sehen und so weiter und so fort. Und da ist es dann natürlich ärgerlich, wenn die Universität sagt, ja, wir haben Präsenzprüfungen, also wir haben Prüfungen mit, ich weiß nicht wie vielen ich da mache, ich glaube 100 Leuten in einem Raum, und da denke ich mir schon ein bisschen, das hätte man ja auch besser machen können. Vor allen Dingen in Anbetracht der Umstände, dass es bereits ein Sommersemester gab, wo Corona eben schon aktiv war und wo man sich vielleicht einige Sachen abschreiben hätte können.
Abschreiben, ich glaube, davor haben die auch Angst ein bisschen, dass ihr die ganze Zeit bei Online-Klausuren dann schummelt. Ich würde da jetzt mal ganz unverfroren kommentieren, dass das gar nicht so schlimm ist, weil ihr ja natürlich auch, oder gerade Erstsemester, aber auch höhere Semester schon einfach andere Probleme haben in diesen Zeiten mit Corona und andere Herausforderungen. Apropos Herausforderungen, gehen wir gleich über. Wie viel mehr kostet es dich denn jetzt, ist hier runterzukommen und eine Präsenzprüfung zu machen, als beispielsweise eine Online-Prüfung dich kosten würde?
Sagen wir mal so, ich habe mir eine Wohnung beschaffen können beim Studierendenwerk. Das heißt, ich bin schon mal in eine recht glückliche Situation geraten, weil das halt eben auch die billigste und einfachste Möglichkeit ist, unten in Freiburg zu wohnen. Ich würde sagen, mich kostet das gut 500 Euro jetzt darunter. Was aber nicht heißt, dass ich das als irgendwie Ausgabe ermesse, die man nicht braucht, sondern ich wollte eigentlich auch, also mit meiner Entscheidung, da runterzufahren, wollte ich eigentlich auch mal Freiburg sehen, wo ich eigentlich wirklich studiere. Und da hat sich das so ein bisschen vermischt dann.
Das Thema Corona hat im vergangenen Jahr auch das Thema Klimawandel etwas aus der öffentlichen Wahrnehmung und auch aus den aktuellen Sendungen von Radio Dreieckland verdrängt. Nachdem der Klimawandel ein Jahr zuvor trotz der bereits aufziehenden Corona-Pandemie fast 500 Mal Thema bei Radio Dreieckland war, kam es im abgelaufenen Jahr nur noch 85 Mal vor. Aber immerhin, wir haben es nicht vergessen und auch nicht, dass es uns bisher im Vergleich zu vielen Regionen im globalen Süden noch eher milde trifft. Meine Kollegin Pia sprach mit Michael Kühn von der Welthungerhilfe über eine drohende Hungerdürre auf Madagaskar.
Hungerkatastrophen, Unterernährung durch Dürren, das ist seit langem immer mal wieder ein Problem, insbesondere im globalen Süden. Was macht denn die Situation auf Madagaskar jetzt zur ersten Klimawandel-Hungersnot?
Naja, ob es die erste wirklich dem Klimawandel geschuldete Hungerskrise ist, das wissen wir ja gar nicht so genau. Also wir wissen, dass die Wissenschaft sich heute damit etwas anders beschäftigt als noch vor 10 Jahren. Dürren gab es schon immer, auch auf Madagaskar. Der Süden des Landes ist eine typische Dürreregion. Aber wir merken jetzt, und das sagen vorhersagebasierte Untersuchungen, dass auch in anderen eigentlich nicht typischen Trockenregionen in Madagaskar in Zukunft mit Dürren zu rechnen sein wird. Und das ist eigentlich das Besorgniserregende. Also nördlich von Antananarivo, der Hauptstadt beispielsweise, wo klassisch Reis angebaut wird, rechnet man zunehmend eben auch mit Dürren. Und das ist das, was neu ist. Und in der Wissenschaft nennt man das Attributionsforschung. Das heißt, man ordnet mittlerweile einzelne dem Wetter geschuldeten Events jetzt auch schon dem Klimawandel zu. Das hat man vor 10 Jahren in der Form noch nicht getan. Da hat man sich eigentlich noch nicht so richtig getraut, die beiden Phänomene miteinander zusammenzubringen. Aber heute ist man da schon etwas forscher geworden und kann ein bestimmtes Event durchaus dem Klimawandel zuordnen. Und das ist wohl in Madagaskar der Fall.
Ist denn Hunger immer eine Folge von Dürren, beziehungsweise sind Dürren immer die klassische Folge des Klimawandels? Was ist denn mit anderen Auswirkungen der Erderwärmung?
Natürlich nicht. Also Hunger hat ja auch vielfältige Ursachen. Also eine ganze Menge hat ja auch damit zu tun, wird so ein Land vernünftig regiert? Gibt es gute Regierungsführung? Leistet die die Regierung Dienstleistungen, gibt sie die Leistung weiter an die Bevölkerung? Ist die Bevölkerung in der Lage, die Natur zu schützen? Wird Nachhaltigkeit großgeschrieben etc. pp. Und wenn die Natur ausgebeutet wird, weil die Menschen von der Natur leben und Wälder abholzen oder wenn illegal Wälder abgeholzt werden können, weil die Regierung in der Lage ist, Maßnahmen zu ergreifen, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Biodiversität und auf die Ernährungssicherung auf. Das hängt direkt miteinander zusammen. Also insofern gibt es immer mehrere Faktoren. Aber der Klimawandel, das ist im Grunde sowas wie so ein Verstärker dieser eher strukturellen Faktoren. Der macht es nicht besser, der macht es eher schlimmer und zeigt relativ schonungslos auf, also wo die Fehler liegen oder wo Länder einfach versagen, wenn es darum geht, vor Ort Lösungen zu schaffen. Und das Problem ist eben, dass der Klimawandel eben nicht von diesen Ländern ausgelöst wurde, sondern von den Industrieländern durch die Treibhausgasemissionen. Das macht die Sache nur noch komplizierter.
Ein Begriff, der in den Medien und in der Politik auch 2021 immer wieder auftauchte und uns wohl leider nicht so bald verlassen wird, heißt kriminelle Clans. Oder mit noch mehr Wischiwaschi, kriminelle Clanstrukturen. Was ist eigentlich ein Clan? Na, jedenfalls nichts Deutsches und zugleich etwas Übles. Das Nichtdeutsche, wie immer man sie jetzt definiert, einen Hang zur Kriminalität hätte, der Germanen völlig fremd ist, wagt man außerhalb der AfD und ähnlicher Kreise nicht mehr laut zu sagen. Aber von den Clanstrukturen reden die Medien und Innenpolitiker rauf und runter. Mein Kollege Fabian hat mit Mohammed Charour von der Initiative Kein Generalverdacht und mit Michel Winkler vom Komitee für Grundrechte und Demokratie e.V. darüber gesprochen, wie das Gerede von Clanstrukturen staatliches Handeln im Berliner Bezirk Neukölln beeinflusst.
Zunächst einmal zum Einstieg für Nicht-NeuköllnerInnen die Frage an Mohammed Charour: Wie groß ist das Phänomen der Polizeigroßeinsätze in Shisha-Bars?
Ja, ich glaube, dass das Phänomen der Schwerpunkteinsätze ist in Neukölln auf jeden Fall sehr präsent, prägt den Alltag der Gewerbetreibenden und der Anwohner und einfach vieler migrantisch gelesener Menschen bei uns in Neukölln. Und es betrifft nicht nur Shisha-Bars, da ist es am prominentesten, aber es betrifft auch Spätis, Barbiere, Nagelstudios und einfach andere Geschäfte, die von migrantisch gelesenen Menschen oder migrantischem Gewerbe betrieben werden. Und betrifft natürlich dort auch die Gäste und die Menschen, die dort ein- und ausgehen. Und das Phänomen führt schon zu einer klaren rassistischen Stigmatisierung, mit der wir in Neukölln ja auch schon vertraut sind. Wir haben quasi unseren Ruf weg in der Republik und gelten als Problembezirk und unzähmbar. Genau, aber es ist unglaublich stigmatisierend und auch verletzend für viele in Neukölln, dass dieses Bild immer wieder nach außen getragen wird, um politisches Kapital zu schlagen.
Was bedeuten die Polizeigroßeinsätze denn für migrantische Gewerbetreibende?
Also man könnte jetzt sagen, wer sich an Recht und Gesetz hält, dem passiert ja nichts. Aber so ist dem leider nicht, weil diese Polizeigroßeinsätze, wie du sie beschreibst, sind ja de facto das Gewerbekontrollen. Also das sind Dinge, die das Ordnungsamt tut und das Ordnungsamt kann dort einfach routinemäßig einkehren. In Neukölln ist es aber mittlerweile Praxis geworden, das mit einem großen Polizeiaufgebot zu tun, Medienvertreter vorher einzuladen und das Ganze stark zu inszenieren. Also dann kommt auch noch jemand aus der Politik mit und man zeigt quasi die harte Hand der Staat und Law and Order. Was da tatsächlich passiert, ist dann halt, dass da Bagatelldelikte aufgelistet werden, also Dinge wie unverzollter Shisha-Tabak. Man sollte lieber verzollten Shisha-Tabak rauchen, sehe ich auch so. Aber das ist hier nicht die organisierte Kriminalität, die man schlägt oder die man bekämpft, sondern man macht halt einfachen Leuten das Leben schwer in einer unverhältnismäßigen Praxis, die Rechtsbereiche vermischt, also Strafrecht, Gewerberecht, Strafprozessrecht. Die Leute sind leider oft nicht aufgeklärt genug und kennen ihre Rechte nicht, wissen also nicht, sich dagegen zu wehren. Bei einer normalen Gewerbekontrolle darf es keine Identitätsfeststellung der Gäste geben. Das wird dann aber einfach gemacht. Und wenn es keine Widerworte gibt, dann kann das auch passieren. Dann macht das der Polizeibeamte einfach. Und die Leute denken, na gut, das sei die Praxis hier. Das sind ja oft auch Menschen, wir haben ja wirklich auch eine große geflüchtete Community und Menschen, die ohnehin ein anderes Verhältnis zu dem Staat haben. Und das wird dadurch auch nicht besser.
Sie sagen nun, ein Ende der Shisha-Bar-Razzien ist überfällig. Michael Winkler, wollen Sie rechtsfreie Räume?
Nee, aber das ist ja auch so ein populistisches Stichwort, das in der Debatte immer wieder fällt. Was wir eigentlich anmahnen, ist, dass überhaupt erstmal zu einer Rechtsstaatlichkeit zurückgekehrt wird. Weil das, was Mohamed Charour gerade beschrieben hat, das ist ja ein totales Aufbauschen und mit, mit dem symbolischen Gewaltmonopol da einreiten und einschreiten, was oft überhaupt gar nicht notwendig ist. Und es werden eben ganz gezielt auf Basis einerseits von Familiennamen, aber auch von bestimmten Orten und von einer eben Zugehörigkeit zu einer bestimmten oder vermeintlichen Kultur werden nur ganz bestimmte Läden und Gruppen eben ausgesondert. Und das ist aus unserer Sicht rechtswidrig und verfassungswidrig, weil das eben dem Gleichheitsgrundsatz entgegenläuft und auch gerade so diese öffentlichen Razzien, wo Leute dann, also von der Polizei, sage ich mal, im öffentlichen Raum gefilzt und bearbeitet werden, die ja auch eine, also das hat ja auch eine stigmatisierende Wirkung, dass das dann irgendwie auch die Menschenwürde in Mitleidenschaft zieht. Und deswegen sagen wir eben, das kann nicht sein, dass hier auf ganz bestimmte Communities, auf ganz bestimmte Gruppen und auf bestimmte Familiennamen abgestellt wird und die eben als inhärent kriminell dargestellt werden. Das lässt sich überhaupt nicht vereinbaren mit dem, was wir unter Rechtsstaat verstehen als eine Menschenrechtsorganisation.
Was unglaublich wichtig ist in dieser Debatte, ist einfach zu verstehen, dieser Begriff wird ja die ganze Zeit verwendet wie bare Münze. Es wird die ganze Zeit von Clankriminalität gesprochen, von Großfamilien, die sich kriminell organisieren. Es gab jetzt jüngst eine Studie von Herrn Dr. Jaraba, der diesen Begriff verwendet, den ich ja ohnehin für sehr kritisch halte, also diesen Begriff des der Clans. Ich glaube nicht, dass das zutrifft und dass das in der Wirklichkeit so wiederzufinden ist. Nichtsdestotrotz, er stellt halt fest in seinen Gesprächen, der hat ja mit diesen vermeintlichen Clans gesprochen, dass es sowas wie homogene kriminelle Großfamilien gar nicht gibt. Dass das einfach ein Konstrukt ist, das die ganze Zeit verwendet wird. Das ist ein Bauchgefühl, dass ein Begriff gefunden hat und seitdem ein großes Spagat leistet einfach politisch und Dinge, die wir früher nicht sagen durften, also den kriminellen Ausländer, den kann man jetzt einfach, weil es ja die kriminellen Clans gibt, wieder führen und verwenden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und essentiell an dieser Debatte.
Vielleicht wird es jetzt wenigstens in Neukölln besser. Denn die Stadträtin Sarah Nagel von der Linkspartei wird zukünftig für das Ordnungsamt in Neukölln zuständig sein und hat eine klare Ansage gemacht. Stigmatisierende Razzien in Shisha-Bars und Spätis soll es künftig nicht mehr geben. Wie zu erwarten, wurde sie dafür heftig kritisiert. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, CDU, meinte, nun könnten die Betreiber der Bars unbehelligt ihren kriminellen Geschäften nachgehen. Herbert Reul weiß nämlich ganz genau, was in Shisha-Bars in Berlin-Neukölln zur Sache ist. Scherz beiseite. Die Reuls der Republik werden den Kampfbegriff kriminelle Clans wohl leider nicht so rasch aufgeben. Kommen wir zurück nach Freiburg.
Hey Rufin, what does LEA stands for?
Ah, LEA, it stands for Landeserstaufnahme.
Rufin! Schubtani,
Lea. Lea Btani, Landeserstaufnahmeeinrichtung. Mukhayyam al-Istiqbal al-Awwal.
Ihr hörtet gerade den Anfang einer Sendung unserer geflüchteten Redaktion Our Voice, die Stimme der Unsichtbaren, zur Freiburger Lea. Die Lea war auch dieses Jahr wieder mehrfach gewissermaßen Schlagzeile von Radio Dreieckland. Krass, war etwa der Fall eines Hundebisses, eines Polizeihundes gegen einen bereits gefesselten Bewohner der Lea, der nicht einmal der Verursacher des Polizeieinsatzes war. Ein Dauerthema ist auch die Hausordnung der Lea, weil sie gegen Grundrechte der Geflüchteten verstößt. Doch die Lea entledigt sich der Klagen auf ganz besondere Weise oder versucht es zumindest. Wie das erfahrt ihr im Beitrag meiner Kollegin Sabine. Sie sprach mit Ben von der Aktion Bleiberecht.
Jetzt begrüße ich dich ganz herzlich, Ben von Aktion Bleiberecht. Guten Morgen. Guten Morgen.
Grüß dich. Wir hatten gesagt, wir sprechen heute nochmal über den Stand der Klage. Es geht um die Klage von 6 Geflüchteten. Ihr habt die auch unterstützt, von 6 Geflüchteten, die gegen die Hausordnung von der LEA, der Landeserstaufnahmestelle, hier in Freiburg geklagt haben. Diese Hausordnung besteht seit 2020 und die Klage haben die eingereicht im März 2021. Und zwar, weil diese Hausordnung regelt zum Beispiel, dass die Zimmer nicht verschlossen werden können, dass es ständig Zimmerkontrollen gibt, dass es Taschenkontrollen gibt, dass es Besuchsregelungen gibt und dass es knastähnliche Zustände sind und dass die gegen das Grundgesetz verstoßen. Und es gab da auch schon einen Eilantrag, der ist abgelehnt worden. Und es gab auch einen breiten Widerstand. Es gab Demos, wo 50 Gruppen hier in Freiburg sich beteiligt haben. Also da ist viel im Gange und jetzt ist aber die Sache ja so, dass von den 6 Geflüchteten, die geklagt haben, wenn ich richtig informiert bin, einer abgeschoben worden ist und die 5 anderen verlegt. Und da stellt sich halt die Frage, wie geht es mit dieser Klage dann weiter, wenn die Kläger gar nicht mehr da sind?
Genau, das ist aktuell der Stand. Wir haben das ja von Anfang an befürchtet, weil von Anfang an klar war, dass zumindest beim Verwaltungsgerichtshof, wenn da die Personen nicht mehr in der LEA wohnen und auch wenn die bundesgesetzliche Regelung eigentlich vorsieht, dass Personen gerade aus sogenannten sicheren Einkunftsländern und die meisten Kläger kamen aus solchen Ländern, die bis zu 18 Monate dort leben, reicht es häufig eben nicht, um so ein langes Verfahren durchzustehen. Und dann, wenn die Personen einen Transfer bekommen, gibt es in der Regel kein Hauptsacheurteil und das befürchten wir auch aktuell. Aber ich glaube, ich muss noch mal kurz einordnen, weil dieser Fall mittlerweile auch rechtlich so kompliziert geworden ist, dass wir auch schon gehört haben, dass er mittlerweile als Jurafall beim Jurastudium verwendet wird. Also ursprünglich haben mal 6 Kläger beim Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg eine Normenkontrollklage gegen die Hausordnung eingereicht. Dieser Verwaltungsgerichtshof hat dann im März entschieden, dass diese Hausordnung eine unklare Rechtsform ist, was in der Folge bedeutet, dass nur bestimmte Regelungen dieser Hausordnung weiter vor dem Verwaltungsgerichtshof beklagt werden können und andere Regelungen, also unter anderem das Besuchsverbot oder das Verbot von politischer Beteiligung auf dem Gelände, eben nicht dort beklagt werden kann, sondern nur vor dem Verwaltungsgericht in Freiburg. Wir haben also die Situation gehabt, dass wir vor der Entscheidung standen, machen wir jetzt nochmal ein neues Verfahren auf, was erneut Geflüchtete braucht, die dagegen klagen, den Mut aufbringen, gegen, im Grunde das Land zu klagen, bei dem sie eigentlich Schutz suchen. Oder wie machen wir weiter? Und dann haben wir zum Glück nochmal 2 Geflüchtete gefunden, die das machen. Und diese Hausordnung wird aktuell dann vor 2 Gerichten beklagt. Also beim Gerichtshof waren 6 Kläger, die jetzt ja auch alle weg sind und dann sind in der Zwischenzeit ja nur noch 2 da gewesen und die haben sich dann nochmal bereit erklärt, auch nochmal vor dem Verwaltungsgericht zu klagen. Und so ist quasi der aktuelle Stand. Aber jetzt ist eben bei beiden Verfahren so, dass eigentlich die Betroffenen alle ausgezogen sind. Und was wir jetzt machen bei beiden Gerichten, ist eigentlich zu versuchen, beide Klagen in eine Feststellungsklage umzuwandeln. Also dass es aufgrund der schweren Grundrechtseingriffe auch ein Feststellungsinteresse gibt, auch über die Zeit hinaus, obwohl die Betroffenen dort gar nicht mehr wohnen. Das ist aber eigentlich eine rechtliche Sache. Also beim VGH befürchten wir, dass es nicht funktioniert, weil das eben bei dieser bestimmten Klageform der Normkontrolle nicht funktioniert. Das ist eben nicht anerkannt. Wohingegen wir glauben, dass es beim Verwaltungsgericht große Chancen gibt, dass es ein Hauptsacheurteil gibt, weil es eben da auch ein Feststellungsinteresse gibt, obwohl die Bewohnerinnen nicht mehr dort leben.
Ihr hörtet einen Jahresrückblick mit Ausschnitten, hauptsächlich aus dem Morgenradio und Mittagsmagazin von Radio Dreieckland. Und im neuen Jahr gibt es wieder eine Walpurgisnacht und wird hoffentlich auch sonst einiges besser.